Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer. Kannst du mir bitte auf WhatsApp auf dieser Nummer schreiben?
Haben Sie auch schon einmal eine solche Nachricht bekommen? Vermutlich. So klingt es jedenfalls, wenn Betrüger einer Person mit Hilfe des sogenannten Tochter- oder Sohn-Tricks zu Leibe rücken. Banale Nachrichten werden da zuerst hin und her geschickt und irgendwann kommt die Aufforderung einer Überweisung. Angeblich, weil der Sohn, die Tochter, der Enkel wegen des neuen Smartphones nicht mehr auf die Online-Banking-Daten zugreifen kann, müsse nun eben der Verwandte eine wichtige Überweisung tätigen. Und so nimmt die ganze Sache ihren Lauf. Mittlerweile kennt wohl jeder jemanden, der fast oder am Ende wirklich Betrügern auf den Leim gegangen ist. Ein Romeo aus dem Internet, der nach Wochen der Schmeicheleien auf einmal Geld benötigt. Die Anlageberaterin, die diese neue Kryptowährung entdeckt hat, mit der sich unfassbare Gewinne machen lassen. Anrufer, die meist älteren Menschen vorspielen, etwas ganz Schlimmes sei passiert, es drohe Gefahr. Alles in allem hat sich hier eine Industrie gebildet, die in manchen Staaten, auch in Europa, sogar unter politischem Schutz werken kann. Daher kommen wir zur Frage, kann die EU dagegenhalten? Das ist Lens EU, Folge 8. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Journalistin bei der Wiener Tageszeitung Die Presse und unter anderem verantwortlich für unsere Podcasts. Daher darf ich euch heute durch diese Folge führen, die im Original auf Deutsch produziert wird. Wir zitieren im ersten Teil dieses Podcasts aus einem Recherchschwerpunkt, der Anfang Juli in der Presse erschienen ist, mit Texten von Christoph Zotter und Theresa Wirth und interaktiven Tools von Katrin Nussmeier, dazu später mehr. Wir wollen euch in dieser Folge zwei Seiten dieses Problems zeigen. Die organisierte Betrugsindustrie selbst und auf der anderen Seite die Frage, wie gut die EU im Kampf dagegen aufgestellt ist. Zuerst spreche ich mit meiner Kollegin Theresa Wirth über die Recherchen rund um ein Riesenbetrugsnetzwerk, das nach vielen Jahren aufgedeckt wurde. Den sogenannten Fall Milton Group. Und im zweiten Teil hören wir dann Frieda Turm. Sie ist Senior Reporterin bei einem unserer Partnermedien, nämlich bei Korrektiv Europe in Deutschland. Vorweg, bevor wir loslegen mit Teil 1 noch zur Einordnung. Die Global Anti-Scam Alliance, das ist eine Organisation, zu der Big-Tech-Unternehmen wie Google oder Apple, aber auch Banken und Konsumentenschützer gehören, die schätzt, dass im vergangenen Jahr, also 2025, auf der ganzen Welt rund 442 Milliarden US-Dollar gescammt wurden. Das sind rund 386 Milliarden Euro. Damit kamen die Betrüger auf eine Wirtschaftsunleistung, sagen wir jetzt einmal, die mit der eines EU-Staates in der Größe von Dänemark vergleichbar ist. Was das konkret für Österreich und vor allem die EU bedeutet, frage ich jetzt gleich meine Kollegin Theresa Wirth. Sie ist seit einigen Jahren Redakteurin bei der Presse, zuständig für Themen aus und um die Hauptstadt Wien, aber auch für Eigenrecherchen. Unser Gespräch haben wir ganz banal begonnen, und zwar mit der Frage, was wir eigentlich genau unter einem Scam verstehen.
Also simpel übersetzt heißt das eigentlich nur Betrug oder Abzocke oder Täuschung. Es wird aber verwendet, also der Begriff wird verwendet für eine Masche, bei der ein Täter das Vertrauen von Menschen, von anderen Menschen ausnutzt. Und da geht es eben um Geld oder um persönliche Daten, die wollen die eben immer bekommen. Und es wird, also vor allem im deutschen Sprachraum, auch eigentlich oft im Kontext mit dem Internet verwendet. Also alles, was sich da irgendwie an Cybercrime irgendwie und im Betrugsfeld abspielt, wird dann Scam genannt. Aber eben auch solche falschen SMS, oder falsche WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe, die sind da eben auch in diesem Sammelbegriff gemeint.
So wie die, die wir zu Beginn der Folge gehört haben. Wie viele Fälle zählt man denn da in Österreich und in der EU?
Ja, das ist zahlenmäßig ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich habe mir das für Österreich angesehen vom letzten Jahr. Da gab es beim reinen Internetbetrug ein bisschen über 30.000 Anzeigen. Und dann gibt es aber noch einen extra Punkt Betrugsdelikte. Da fällt alles Mögliche, auch Sozialleistungsbetrug darunter, aber eben auch solche Phishing-SMS oder WhatsApp-Nachrichten, Betrugsanrufe sind da auch wieder dabei. Und das waren ungefähr 60.000, also ja, schwierig zu sagen, aber so in diesem Größenbereich. Kann man das sagen?
Weil wahrscheinlich auch viele dieser Fälle ja einfach eine große Dunkelziffer beinhalten, weil viele Menschen sich dann schämen und das nicht zur Anzeige
genau,
bringen.
Das wollte ich gerade sagen. Also diese Zahlen klingen jetzt auch gar nicht so viel und das hat dann eben diesen Grund, dass es eben viele sich dann auch gar nicht dann melden bei der Polizei.
Und auf EU-Ebene?
Auf EU-Ebene habe ich tatsächlich keine Zahlen gefunden, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, was das so ein Riesenfeld ist. Aber die Global Anti-Scam Alliance hat einen Bericht rausgebracht, der hat für das vergangene Jahr eine Schadensziffer quasi publiziert. Und da ging es um rund 57 Milliarden Euro, die eben durch Scams entstanden sind in der EU. 2025, das ist schon sehr viel. Und sie haben auch eine Umfrage gemacht, wonach wirklich 3/4 der Europäer schon einmal letztes Jahr von Betrugsversuchen quasi mit dem konfrontiert waren. Sind natürlich nicht alle drauf reingefallen, aber das ist schon ein wirklich riesenbreites Feld.
Kann man sagen, welche Länder oder Staaten davon besonders betroffen sind?
Also ich würde sagen, alle, aber vor allem eben Westeuropa, die reicheren Länder, ganz klar. Frankreich, Deutschland, Niederlande, in Spanien gibt es auch sehr viel, also große Schadensmengen. Auch Großbritannien, das ist nicht bei der EU, aber die haben auch wirklich große, ja, immer wieder große Beträge da auch, die verloren gehen.
Du hast für deine Recherchen zu dem Thema, wir haben ja einen großen Schwerpunkt zu dem ganzen Thema gehabt, mit Blick auf Österreich, aber auch Deutschland und die EU. Du hast mit einem Mann gesprochen, der in Europa Millionenbetrüger jagt, so war auch der Titel der Geschichte. Wer ist denn das?
Das ist Nino Goldbeck, ein Oberstaatsanwalt in Bamberg, also in Deutschland, in Bayern. Und der ist Teil der Zentralstelle Cybercrime Bayern und ist wirklich auf diese Art des Betrugs, des Scams spezialisiert. Also vor allem eben auf diese großen Investmentbetrugsfälle, weil, das wollte ich vorher noch sagen, das ist wirklich dort, wo das große Geld auch gescheffelt wird von den Betrügern. Da geht es wirklich um riesige Mengen. Das ist auch in Österreich die Sparte, wo wirklich am meisten Schaden auch entsteht.
Also das ist zum Beispiel, wenn bei großen Transaktionen zwischen zwei Firmen irgendwie versucht wird, über eine Internetmöglichkeit das Geld abzufangen und abzuzweigen, wo dann plötzlich Millionen, also da geht es dann nicht mehr um die 5.000, 6.000, 5.000, 10.000, 30.000 Euro eines privaten Menschen, sondern wirklich um Millionen oder Milliarden.
Genau, wobei es da schon auch durchaus viel auch um Geld von privaten Personen geht. Also da geht es wirklich um auch diesen Investmentbetrug, wo private Personen quasi
Anlegen an etwas, Vertrauen
und angelockt werden von tollen Angeboten, wo sie eben jetzt Geld anlegen können und dann aber riesige Beträge auch verlieren. Also in Österreich gab es da zum Beispiel einen Fall, da hat jemand 11 Millionen Euro durch so gefälschte Krypto-Anlegebetrug eben verloren.
Aber jetzt fragt man sich natürlich auch gerade, wenn man, ich glaube, viele von uns kennen ja eben auch Fälle mit kleineren und größerem Schaden, auch im Familien- oder Bekanntenkreis, und man hat immer das Gefühl, man ist so machtlos, weil das eben anonym im Internet schnell wieder weg, man findet die Verbrecher nicht, anders als den klassischen Taschenzieher, der früher einem aus der U-Bahn die Tasche gezogen hat, den man vielleicht noch irgendwie, auch nicht immer, aber vielleicht erwischt hat. Deswegen die Frage, wie jagt man denn diese Verbrecher?
Das habe ich eben den Nino Goldbeck auch gefragt und er hat auch gesagt, ja, am Anfang ist das ein riesiger, undurchsichtiger Dschungel. Also bei ihm laufen wirklich jeder Fall, der irgendwie in Bayern passiert, über seinen Schreibtisch. Und das ist wirklich ganz, ganz mühsame Knochenarbeit, dass du da irgendwie auch dann mal zu den Tätern kommst. Also das wird wirklich dann, was du machen musst oder kannst, ist einfach alle diese Fälle systematisch kategorisieren und eben schauen, gibt es irgendwie Überschneidungen, dieselbe Kontonummer, eine Telefonnummer, die irgendwie die gleiche ist. Und dann, wenn du Glück hast, ergibt sich nach und nach ein schärferes Bild und gewisse Ähnlichkeiten von bestimmten Betrugsfällen oder Scams. Da ist es eben auch ganz wichtig, die internationale Zusammenarbeit, das hat er auch gesagt. Also sie haben sich dann wirklich, wie sie drauf kommen sind, okay, da gibt es einen Fall, der erstens einmal ist die halbe Welt irgendwie betroffen. Auch ganz viele Fälle in Deutschland, in Österreich und auch in ganz Europa. Da haben sie sich dann eben zusammengeschlossen mit anderen Ländern aus Europa und haben dann auch quasi gegenseitig abgeglichen. Was wissen die? Und sind dann halt wirklich aber nach Jahren, muss man sagen, also das geht jetzt nicht so von heute auf morgen, dann drauf gekommen, ah, das ist ein großes Netzwerk an Betrügern, die einfach da das Netz spinnt.
Was ja auch bekannt ist mittlerweile, ist, dass in vielen dieser Scam-Fällen da wirklich hunderte Mitarbeiter, kleine Fische dazu gebracht werden, in Callcentern zu sitzen und Menschen anzulocken. Das ist ja dann sozusagen doch der Zugang zur physischen Welt, weil die sind real. Das sind wie Fabrikshallen, in denen dann halt viele, viele Menschen sitzen vor Computern und diese Dinge machen sollen. Wie funktioniert denn so eine Razzia? Wie kommt man drauf? Wie findet man so ein Callcenter und wie hebt man das dann, was ja erst vor kurzem gelungen ist?
Genau. Ja, wie findet man das? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder du verfolgst eben technische Spuren, heißt das im Fachjargon. Also das sind dann entweder die Stimmen von Personen, also wirklich Hinweise auf bestimmte Personen, die dich anrufen oder eben auch Namen und so weiter, wobei das meistens falsche Namen sind, muss man auch dazu sagen, oder eben IP-Adressen, Mailadressen oder du verfolgst eben den Weg des Geldes, Kontonummern, an welche Firmen, wie heißen die Firmen und so weiter. Und ja, wenn du Glück hast, dann findest du irgendwann mal so Scam-Center oder findest heraus, wo die sind. Da würde ich auch noch gerne ganz kurz sagen, du hast eh schon gesagt, das sind hunderte Leute, also das ist wirklich teilweise sitzen da 600 Menschen drinnen und rufen da wirklich rund um die Uhr Menschen an und versprechen ihnen das große Geld.
Lass uns vielleicht nochmal kurz zu Nino Goldbeck zurückkommen und zu einem ganz konkreten Fall, nämlich rund um das Scam-Netzwerk Milton Group. Was hat es denn damit auf sich? Wer sind die gewesen?
Genau. Ja, das war wirklich ein riesiges Netzwerk. Also Milton Group, das war einer der Namen, unter dem sie aufgescheint sind, aber es gab noch circa 150 andere Namen von bestimmten Investmentgruppen und Firmen, unter denen sie auch betrogen haben. Die haben wirklich in ganz Europa und Menschen zu Investments gebracht.
Ja, was ich besonders absurd ist, dass eine Gruppe, eine Plattform, die zu diesem Netzwerk gehört, sogar als Sponsor des spanischen Fußballvereins FC Sevilla aufgetreten ist. Also das heißt,
genau,
den Anschein der Seriosität konnten sie dann in Einzelfällen wirklich ganz gut wahren.
Ja, 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 also nicht nur in Einzelfällen, es sind ja wirklich Milliarden dann auch Schäden entstanden. Mhm. Also da haben wirklich ganz, ganz viele Menschen, hunderte, tausende investiert. Und irgendwann ist denen kein Geld mehr übrig geblieben und dann sind sie draufgekommen, dass da irgendwas faul ist. Mhm. Aber das hat auch erstens mal Jahre gedauert, bis das soweit war.
Aber der Fall ist auch deswegen so spannend, weil da hat man dann auch jemanden Verantwortlichen gefunden.
Genau, das war wirklich ein großer Fisch eigentlich, was ja selten ist, dass wirklich auch die Drahtzieher dann in die Fänge kommen, der Ermittler, weil die sich ja oft dann auch verschleiern und oder irgendwo anders sitzen. Aber dieser eine, ein Georgier oder georgisch-israelischer Staatsbürger, ist dann in Deutschland vor Gericht gestanden und ihm konnten sie beweisen, dass er eben einerseits ein Scam-Center oder Scam-Center in Albanien aufgebaut hat und andererseits auch eine Software entwickelt hat, eine Betrugssoftware sozusagen, wie du noch leichter gewisse Scams machen kannst. Und die hat er dann wiederum an andere Scam-Center und andere Betrüger verkauft und hat so eben
viel Geld gemacht.
Viel, viel Geld gemacht.
Michael B. heißt er. Und wie ist der Prozess ausgegangen?
Er wurde verurteilt. Mhm. Er hat ein Teilgeständnis zumindest abgegeben und sitzt jetzt im Gefängnis, genau. Mhm. Was auch spannend war, weil der ist ja eigentlich, also dem sind sie schon relativ schnell, also schnell ist übertrieben, aber sie sind schon früh auf die Schliche gekommen, haben ihn dann auch durchsucht, seine Wohnung und so weiter, bei dieser einen großen Razzia, konnten ihn aber dann nicht aufgreifen, weil das in Georgien war und er ja Georgier ist und du kannst nicht einfach als eine internationale Mittelgruppe und deutsche Polizisten einen Georgier festnehmen. Er ist aber dann aus irgendeinem Grund nach Armenien gereist und Armenien und Deutschland haben ein Auslieferungsabkommen und so konnten sie ihm dann habhaft werden.
Mhm. Wo errichten denn die Verbrecher eigentlich dieses Scam-Center überall?
Ja, vor allem, also wenn wir jetzt von Europa sprechen, dann ist das Osteuropa, also Albanien, Georgien, Ukraine, Südosteuropa. Und ja, ich meine, es gibt natürlich, das ist ein globales Problem. Also gerade Südostasien ist auch ein ganz, ganz großer Markt, was das angeht. Da ist das eine richtige Industrie auch. Genau.
Aber und was genau passiert in diesen Scam-Centern? Kann man das noch sagen? Ja. Also wir können es uns ja irgendwie vorstellen, das ist ja irgendwie, genau. Du hast es schon geschildert, Anrufe, viel Kontakt über diverse Kanäle digital, ja. Aber wie stellt man sich das vor, so ein Scam Center?
Das ist relativ professionell aufgebaut, also das hat mir auch eben der deutsche Ermittler erzählt. Da gibt es erstens einmal so einen Onboarding-Prozess, also auch das sind die niedereren Angestellten sozusagen, die rufen eben Kunden an, also vermeintliche Kunden, stellen sich vor, worum geht's, sie haben da einen Vorschlag für ein Investment, dann werden die eben die Daten aufgenommen, dann gibt's vielleicht mal eine kleine Ersteinzahlung, also ein geringerer Betrag, damit das auch nicht so eine hohe Schwelle ist. Und wenn das erfolgreich war, dann werden diese Kunden in die Conversion-Abteilung weitergereicht. Und das ist so quasi das Herz des Betrugsmodells. Dort geht es dann wirklich um die großen Beträge auch. Da sitzen dann auch diese vermeintlichen Finanzexperten, die dann quasi das Geld anlegen und vermehren sollen. Und die geben sich dann natürlich auch so aus. Und ich habe dann dem Herrn Goldbeck gefragt, ob die dort arbeiten, alle wissen, dass die auch wirklich jetzt Leute betrügen, dass sie was Illegales tun. Und er hat gemeint, es kann schon sein, dass quasi in dieser ersten Abteilung, wenn du da Kunden anrufst, dass du nicht weißt, worum es geht. Aber sobald du dann wirklich weitergehst in diese
Conversion Phase, oder ist es schon die dritte?
Genau, Entschuldigung, das war die Conversion, war die erste. Retention Abteilung ist die zweite. Und dort, da wird dann auch mit falschen Namen, natürlich musst du dich dann vorstellen und du sagst, du sitzt in Wien, aber eigentlich sitzt du in Tirana, in Albanien. Und dort weiß dann eigentlich jeder früher oder später, was er da macht. Und es ist aber auch so, dass die wirklich extrem gut verdienen. Also da kannst du mit einem normalen Gehalt in Albanien zum Beispiel nicht mithalten. Also da geht's dann wirklich, er hat gemeint, ja, so wirklich gute Leute, die dort halt viel Geld scheffeln, die verdienen 40.000 bis 50.000 Euro im Monat.
Okay.
Ja.
Hat er auch was dazu gesagt, ob jetzt sozusagen auch in Zeiten wie diesen die KI viel nochmal dem ganzen, ja, dieser ganzen Industrie einen Schub verliehen hat, weil man zum Beispiel sich leichter tut mit Übersetzungen? Dass man eben viel einfacher sagen kann, wenn ich in Tirana sitze und selber zwar gerade Deutsch und Englisch kann, aber bei Französisch und Spanisch wird es schon schwer, dass ich das alles immer leichter sowohl mit Voice Imaging als auch mit Text machen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat er jetzt nicht speziell gesagt, aber bei meiner Recherche sonst ist es auch rausgekommen, dass das wirklich ein neues Level ist an Betrugsmaschen. Da geht es eben einerseits, wie du sagst, um Übersetzungen und auch die eben Nachrichten werden viel besser. Also du hast jetzt keine Mails mehr, wo da 1000 Fehler drin sind, sondern halt wirklich perfekt formulierte Sachen, aber eben auch diese Fake Plattformen, wo du dann hinkommst, die sind halt dann auch perfekt gemacht. Bis hin zu, das hört man eher auch immer wieder in den Medien, dass eben Fake-Videos erstellt werden, KI-Videos von Prominenten, die dann zu ja, bestimmten Werbung machen für bestimmte Anlage.
Bei Armin Wolf zum Beispiel,
Armin Wolf,
Tipp Einkommen, genau. Gab es da auch einen Fall.
Genau, und Influencer sind da auch sehr beliebt, dass die dann Opfer
dafür
werden.
Dafür missbraucht werden.
Genau.
Ja. Sag uns noch deine Meinung, ist die EU da gewappnet genug für dieses Problem?
Also es passiert definitiv sehr viel. Die sind da auch wirklich gut dabei mit der internationalen Zusammenarbeit, mit Europol. Also das funktioniert relativ gut. Dieser eine Fall, den ich mitverfolgt habe, da waren wirklich 10 Länder beteiligt, die dann quasi in anderen 5 Ländern die Razzien gleichzeitig, muss man auch dazu sagen, gemacht haben. Was durchaus immer wieder eine Herausforderung ist, dass das müssen ja auch die Behörden mitspielen. Also es gibt schon in manchen Ländern Probleme damit, dass dann gewisse Verbrecher halt auch, also durch Korruption Verbindungen haben zu Entscheidungsträgern und dann vielleicht geschützt werden. Die deutschen Ermittler haben ja aber schon gesagt, also in meisten Fällen funktioniert es dann doch irgendwie, vielleicht nicht perfekt, so wie sie es geplant hätten, aber schon. Aber was man auch sagen muss, die Behörden hinken hinterher, also ganz eindeutig. Also diesen Fall, den ich jetzt mir angeschaut habe, da waren die ersten Betrugsfälle waren 2016, 2017, zur Razzia kam es 2022. Die ersten großen Verurteilungen waren jetzt in diesem Jahr noch einmal 10 Jahre später quasi. Mhm. Und da beginnt es erst, also das geht jetzt noch weiter. Also es ist einfach immer ein Hinterherhinken. Und das hat mir auch Herr Goldbeck gesagt, du kannst dir sicher sein, du deckst ein Scamcenter auf und das nächste ploppt sofort wieder woanders auf. Also dieses...
Das ist wie die Häupter der Medusa, so genau. Hackst einen Kopf ab und genau, schon sind sie
weil das
neue
eben
da.
Auch so ein richtig lukratives Geschäft ist.
Ja, besonders optimistisch klingt das wirklich nicht. Ein Scamcenter fliegt auf und gleich mehrere neue entstehen anderswo, weil das Geschäft einfach zu lukrativ ist. Umso mehr kommt es darauf an, dass jene Stellen gut funktionieren, die genau solche grenzüberschreitenden Fälle koordinieren sollen. In der EU ist das vor allem eine Behörde, Europol. Unsere Kollegin Frieda Turm von Korrektiv Europe hat gemeinsam mit Partnermedien aus Großbritannien und Griechenland monatelang recherchiert, wie Europol im Hintergrund tatsächlich mit sensiblen Daten umgeht. Ihre Recherche wirft ein neues Licht auf die Frage, ob die EU für den Kampf gegen solche Netzwerke wirklich gerüstet ist. Über die Recherche hören wir nun Frieda Turm selbst ein wenig mehr erzählen.
Ich bin Frieda Turm, Senior Reporterin bei Korrektiv Europe in Deutschland. Wir konnten in einer Recherche zeigen, dass die europäische Polizeibehörde Europol eine Schatten-IT aufgebaut hat. Das haben wir von Korrektiv gemeinsam mit Computer Weekly aus Großbritannien und Solomon aus Griechenland recherchiert. Also Schatten-IT, so nennen das die ehemaligen Europol-Mitarbeiter, die uns von diesem System berichtet haben. Und zwar deshalb, weil es hier um eine IT-Umgebung geht, die parallel zu den offiziellen Systemen lief. Und in der wurden personenbezogene Daten ausgewertet, und zwar ohne, dass da Regeln zum Datenschutz oder zur IT-Sicherheit beachtet wurden. Man muss wissen, Europol ist keine Polizei, die von selbst losgehen und ermitteln kann. Die sitzt in Den Haag in den Niederlanden und unterstützt von da aus die Polizeibehörden der EU-Mitgliedstaaten. Und zwar dann, wenn es um schwere grenzüberschreitende Kriminalität geht, also Terrorismus zum Beispiel oder organisierte Kriminalität. Bei Europol fließen also ganz viele Informationen zusammen, die zum Beispiel aus Deutschland das Bundeskriminalamt schickt oder aus anderen Mitgliedstaaten die dortigen Polizeibehörden. Die Länder schicken aber nicht nur, sie bekommen auch ausgewertete Erkenntnisse zurück. Europol ist also so eine Art Informationsdrehscheibe. Und das, was die Ermittlungsbehörden aus den Mitgliedstaaten schicken, können ziemlich sensible, personenbezogene Daten sein. Ausweise, Fotos, Telefonverbindungsdaten. Das sind Daten, die Europol erstmal haben darf, mit denen es aber sehr vorsichtig umgehen muss. Zum Beispiel Daten von völlig unbeteiligten Menschen schnell wieder löschen. Und genau das ist nicht passiert, zeigt unsere Recherche. Und noch mehr. Weil die Mitgliedstaaten immer größere Datenmengen geschickt haben, etwa nach den Terroranschlägen in Paris 2015, gab es damals eine Ausnahmegenehmigung, dass diese Daten erstmal in einer Umgebung bearbeitet und analysiert werden durften, die eigentlich nur zum groben Vorsortieren gedacht war. Das war das Computer Forensic Network, das CFN. Man wollte schnell auswerten und Erkenntnisse liefern, um die Taten aufzuklären und womöglich weitere Anschläge zu verhindern. Verständlich. Unsere Recherche zeigt jetzt aber, es ist nicht bei dieser Ausnahme geblieben. Sondern nach und nach hat sich das CFN zur Plattform der Wahl entwickelt, wo die eigentliche Analysearbeit gemacht wurde. Das Auswerten, die Verbindungen zwischen Menschen und Orten ziehen. Ohne dass Europol vorher sortiert hat, welche Daten dürfen wir behalten, welche nicht. Wir haben einen internen Bericht vorliegen, in dem das dokumentiert ist. 2019 lagen 99% von Europols operativen Daten im CFN. Wir erinnern uns, ein System, das eigentlich nur als Durchgangsstation gedacht war. Einer der früheren Europol-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, hat gesagt, so ein paralleles System ohne Sicherheitsvorkehrungen, das ist eben billiger und schneller. Man ist dann aber auch den Menschen vor dem Bildschirm ausgeliefert. Soll heißen, wer auf sensible Daten zugreifen konnte und wie sie genutzt wurden, lag offenbar weitgehend im Ermessen einzelner Mitarbeiter. Und das ist auch deshalb ein Problem, weil in diesen Bergen von Daten eben ganz viele Menschen steckten, die überhaupt nichts mit Straftaten zu tun haben. Das könnten zum Beispiel Telefonverbindungsdaten von Leuten sein, die zufällig in der Nähe waren, als ein Anschlag passiert ist. Und die dann in so einer Auswertung landen könnten, die Europol zurück an die Mitgliedstaaten schickt. Und das kann natürlich Konsequenzen für so ziemlich alle Lebensbereiche haben. Davor warnt auch der europäische Datenschutzbeauftragte. Mit uns haben nicht nur die Whistleblower, die ehemaligen Europol-Mitarbeiter, gesprochen. Wir haben auch Berichte vorliegen von einer Europol-internen Taskforce, die nie veröffentlicht wurden und die wir per Informationsfreiheitsanfrage bekommen haben. Die zeigen, was da für Zustände in der Schatten-IT geherrscht haben. Da geht es um ziemlich schwerwiegende Sicherheitslücken. Es wurde nicht ordentlich gelockt, was Nutzer im System gemacht haben und auch nicht, was Admins gemacht haben. Das heißt also, es war nicht klar, wer auf die Daten zugegriffen hat und auch nicht, ob jemand sie geändert oder gelöscht hat. Man kann sich also vielleicht vorstellen, warum einer der Whistleblower uns dieses System als schwarzes Loch beschrieben hat. Diese interne Taskforce kam dann zu dem Schluss, dass Europol eigentlich, um die Probleme zu lösen, das System aufgeben müsste und komplett neu aufsetzen sollte. Das ist aber nicht passiert. Es gab Bemühungen, das einzuhegen. Einiges hat sich auch verbessert, sagt der europäische Datenschutzbeauftragte. Aber noch heute sind 15 von 150 Problemen, die er in dem Zusammenhang benannt hat, offen. Das ist aber nicht alles. Wir haben nämlich deutliche Hinweise darauf gefunden, auch schriftliche, dass das CFN nicht das einzige unregulierte System war. Deswegen trifft der Begriff einer ganzen Schatten-IT, den die Insider verwenden, aus meiner Sicht auch so zu. Dass es grundsätzlich ein Datenschutzproblem bei Europol gibt, das weiß das Europäische Parlament seit 2020. Damals hat der europäische Datenschutzbeauftragte nämlich Europol abgemahnt dafür, dass es große, unkategorisierte Datensätze gespeichert hat. Aber dem Parlament ist damals, soweit wir wissen, überhaupt nicht bekannt geworden, dass im CFN 99% von Europols Daten lagen und der Öffentlichkeit schon mal gar nicht. Und auch nicht, was für massive Sicherheitsprobleme es gab. Was jetzt an unserer Recherche selbst für den europäischen Datenschutzbeauftragten neu war, ist, dass es offenbar auch nach diesem, ich sage mal, Teilgeständnis von Europol weiterging. Also man muss sich vorstellen, während ein Teil der parallelen Systeme untersucht wird, streiten sich Mitarbeiter von Europols IT-Abteilung und einer operativen Einheit per E-Mail um ein Tool namens Pressure Cooker. Und aus diesen Mails geht ziemlich klar hervor, dass das kein offizielles Tool ist. Europol stellt sich übrigens auf den Standpunkt, es hätte immer transparent über Systeme informiert und Pressure Cooker sei auch nur der Beiname eines offiziellen Systems. Aber das deckt sich eben überhaupt nicht mit den Berichten der Insider und auch nicht mit den E-Mails, die uns vorliegen. Insider sagen uns, der Pressure Cooker ist auch ein System der Schatten-IT, mit dem sensible Daten ausgewertet wurden. 2022 warnt zum Beispiel jemand aus Europols IT-Abteilung per E-Mail, dass der europäische Datenschutzbeauftragte wohl bald von der, Zitat, irregulären Situation mit dem Pressure Cooker erfahren könnte und dass seine Abteilung davor schon lange gewarnt habe. Es wird also völlig klar, hier wurde ein System über Jahre vor dem europäischen Datenschutzbeauftragten geheim gehalten. Dieser europäische Datenschutzbeauftragte hat dann auch mit Interesse auf unsere Recherche reagiert. 2 Tage nach der Veröffentlichung im Mai war die Schatten-IT Thema im Innenausschuss des Europaparlaments. Der europäische Datenschutzbeauftragte war da und hat bestätigt, dass die Vorwürfe über das hinausgehen, was ihm bisher bekannt war, und dass er dem nachgehen will. Saskia Bricmont sitzt für die Grünen im Innenausschuss und hat gesagt, Zitat, die Erkenntnisse sind schockierend, nach so vielen Jahren der Aufsicht und angeblicher Bemühungen, Datenschutz und Grundrechte zu respektieren. Und auch Birgit Sippel, die für die SPD im Innenausschuss sitzt, hat gesagt, die Schatten-IT untergrabe das Vertrauen in die Beweissicherheit und die Rechtsstaatlichkeit europäischer Strafverfolgung. Und außerdem, Zitat, bevor wir überhaupt in die Diskussion einsteigen, ob Europols Mandat ausgeweitet werden soll, brauchen wir echte parlamentarische Kontrolle und vollständige Aufklärung über das, was bis heute im Verborgenen geblieben ist. Die relevante Frage ist jetzt, ob die Schatten-IT heute noch eingesetzt wird. Es gibt gewichtige Hinweise darauf. Einer der früheren Europol-Mitarbeiter hat uns gesagt, ein angeblich neues Tool, das Europol gerade dem europäischen Datenschutzbeauftragten vorgestellt hat, das ist übrigens überhaupt kein neues Tool, sondern das ist der Versuch, den Pressure Cooker nachträglich zu legalisieren. Wenn das so wäre, dann hieße das, er ist bis heute im Einsatz. Europol widerspricht da übrigens. Aber selbst wenn es tatsächlich nur ein geplantes Tool wäre, hätte es laut Datenschutzbeauftragten ein enormes Risiko, zu einer kompletten Parallelstruktur zu werden. Das hat er in seiner Bewertung geschrieben. Also, man kann sagen, das Problem ist heute alles andere als gelöst. Und das in einem Moment, wo die Kommission tatsächlich plant, das Budget und das Personal von Europol zu verdoppeln. Inzwischen hat ein Team von Menschenrechtsanwälten Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten eingelegt. Und zwar im Namen von 3 Leuten, die davon ausgehen, dass sie in dieser Schatten-IT gelandet sind. Und zwar, so sagt es das Anwaltsteam von der NGO Frontlegs, Zitat, mit der Folge, dass sie kriminalisiert und eingeschüchtert wurden. Die Anwälte wollen erzwingen, dass Europol seine Schatten-IT sofort stilllegen muss. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat jetzt 3 Monate Zeit, auf die Beschwerde der Betroffenen zu reagieren. Wenn er in diesem Zeitraum kein Verarbeitungsverbot für die parallelen IT-Strukturen ausspricht, werden die Anwälte vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, haben sie angekündigt. Das haben sie schon einmal erfolgreich gegen Frontex getan.
Ja, soweit die Recherche von den Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv Europe zur Schatten-IT von Europol. Sie zeigt, selbst die Behörde, die den Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität wie Scams koordinieren soll, hat mit ihren eigenen blinden Flecken zu kämpfen. Die vollständigen Artikel von Korrektiv auf Deutsch und Englisch findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Ja, und zum Schluss will ich jetzt noch einmal zur Frage zurückkehren. Wie gelingt es Betrügern, eben zum Beispiel Eltern oder Großeltern, innerhalb weniger Minuten dazu zu bringen, tausende Euro auf ein fremdes Konto zu überweisen? Wie schaffen sie es, dass auch vorsichtige und sogar digital versierte Menschen Warnsignale übersehen und vorschnell in die Falle tappen? Wir haben dazu eine interaktive Simulation gebaut, in der man ausnahmsweise in die Rolle des Täters schlüpft. Leider ist das Spiel bis dato nur auf Deutsch abrufbar, aber für alle deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer ist das ein durchaus spannendes Tool, das sich auszuprobieren lohnt. Ihr könnt dabei aus verschiedenen Nachrichten auswählen und erleben, wie der typische Hallo-Mama-WhatsApp-Trick, mit dem wir die Folge auch begonnen haben, Schritt für Schritt aufgebaut wird und welche psychologischen Mechanismen dahinter stecken. Die zur Auswahl stehenden Nachrichten der Betrüger sowie auch die Antworten der Opfer basieren auf realen Chatverläufen, die im Internet geteilt werden, sowie von uns von der Betrugsabteilung des österreichischen Bundeskriminalamts zur Verfügung gestellt wurden. Die Namen wurden dabei natürlich nur zufällig gewählt. Zwischendurch werden Ihnen Erklärungen eingeblendet, die verdeutlichen, welche Manipulationstechnik gerade eingesetzt wurde und warum sie auch so oft funktioniert. Ihr simulierter Betrugsversuch kann dann verschiedene Verläufe nehmen und nicht jede Entscheidung führt zum Erfolg. Den Link zu diesem Scam-Simulator, den meine Kollegin Katrin Nussmeier gebaut hat, stelle ich euch auch in die Shownotes dieser Folge. Ja, das war Folge 8 von Lenz EU und meine erste, also die erste auch, aus der Feder und Produktion von Die Presse aus Wien. Wir danken Lilith Grohl und Frieda Turm von Korrektiv Europe. Lilith Grohl ist dort so etwas wie mein Pendant und Frieda Turm haben Sie in dieser Folge ja ausführlich hören können. Ein großer Dank geht auch an Christoph Zotter, Katrin Nussmeier und Theresa Wirth aus meiner Redaktion in der Presse. Mehr zum Thema lest ihr diesen Freitag auch in unserem Newsletter. Den betreut bei uns hier in Wien bei der Presse Tina Stani und auch dafür sagen wir Danke. Wenn euch gefällt, was ihr da gehört habt, sagt es gerne anderen weiter und wenn ihr euch für unsere Themen interessiert, dann vergesst nicht, regelmäßig in den Lenz EU-Kanal zu schauen, egal in welcher Sprache ihr die Podcasts und Newsletter am liebsten konsumieren wollt. Kommende Woche kommt dann Folge 9, die wird produziert von den KollegInnen vom polnischen Okopress. Die Woche darauf kommt Folge 10 von TVNet aus Lettland und dann gehen wir in eine kurze Sommerpause und liefern euch ab September wieder neue Folgen und Newsletter. Mein Name ist Anna Wallner, danke, dass ihr heute dabei wart. Mehr Podcasts der Presse findet ihr übrigens auch im Presseplayer in unserer App. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.